Herzlich willkommen zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Heute im Gespräch mit Frau Prof. Dr. Silvia Berger zum Thema Generation Bunker. Ist unten das Neue oben? Mein Name ist Philipp Horn. Das Podcast-Team des Historischen Instituts und ich wünschen Ihnen ein interessantes Hörerlebnis.
Not explosions, there's been an air raid siren, just suddenly, oh, here it is. They are, that's an air raid, siren. Several of them going off here in the center of the Ukrainian capital.
Den Klang, den Sie gerade gehört haben, kannten viele junge Europäerinnen heute vor einem Jahr allenfalls aus den Erzählungen ihrer Großeltern. Bombenalarm, der dazu aufruft, im nächsten Luftschutzkeller Schutz zu suchen. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist das anders. Seither ist daraus eine Realität geworden, die eine junge Generation prägt. Diese Generation wächst im Krisenmodus heran. Krieg, Krankheit, Klimakatastrophe. Was die drei Phänomene gemein haben, ist der Wunsch nach einem sicheren Ort, an dem man Schutz suchen kann. Und so einen Ort haben Kim Kardashian, Donald Trump natürlich auch und eigentlich alle Schweizerinnen und Schweizer. Einen Bunker. In der Ukraine sind es Bomben, vor denen Menschen in Luftschutzkeller fliehen, in Australien gewaltige Buschbrände. Und bei den Demonstrationen gegen die Erweiterung des Kohleabbaus in Lützerath verschanzten sich zuletzt Aktivistinnen in einem selbstgebauten Tunnel. Der Untergrund wird weltweit zum symbolischen Ort, an dem sich Angst vor, aber auch Hoffnung auf die Zukunft treffen. Über beides spreche ich heute mit Frau Prof. Dr. Silvia Berger. Sie sind Professorin am Lehrstuhl für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte der Universität Bern und Sie haben sowohl zu historischen Dimensionen des Untergrunds als auch zu Pandemien gearbeitet. 2022 waren Sie Mitorganisatorin der interdisziplinären Ringvorlesung Silicon Mountains – Digitalisierung und sozialer Wandel im Schweizer Berggebiet. Frau Berger, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Große europäische Medien reißen sich ja derzeit um Ihre Expertise. Le Monde, NZZ, Die Zeit, ARD. Das Interesse an Bunkern ist offenbar stark angestiegen. Wie haben Sie, aber auch Ihr Umfeld, das Thema Bunker vor und nach dem Überfall auf die Ukraine wahrgenommen? Was hat sich da verändert?
Vor dem Ukraine-Krieg waren die Schweizer Atombunker gewissermaßen so ein Überbleibsel, ein Relikt des Kalten Krieges, das von vielen Menschen in der Schweiz eigentlich kaum bewusst wahrgenommen wurde und fast der Vergessenheit anheimgefallen war. Man war dann auch auf politischer Ebene im Jahr 2011 schon kurz davor, dieses Schutzbaugesetz ganz aufzuheben. Mit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 hat sich das Blatt im Parlament dann aber nochmals gewendet. Die Gesetzgebung blieb bestehen, wenn auch in einer abgeschwächten Form. Also man muss heute immer noch Bunker bauen, in Neubauten, aber nur in größeren Überbauungen mit über 38 Zimmern. In der Wahrnehmung der Bevölkerung sind diese Räume freilich bereits seit längerem eigentlich zu so etwas wie Leerräumen geworden, die für fast alles genutzt werden, sei dies nun für eine Cannabisplantage oder ein Tonstudio für die Samichlauszentrale oder für den Seniorentreff. Und mit der Covid-Pandemie hat dann die Zivilschutzorganisation eine noch nie dagewesene Mobilisierung erlebt. Und jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine haben wir natürlich eine klare Zäsur, die den Schutzräumen eine Reaktualisierung bescheren. Zunächst einmal mit Blick auf die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Zentraler aber ist, dass sie nun eben als Attraktoren von neu erwachten Ängsten vor dem Atomschlag wahrgenommen werden und auch eigentlich zu Kristallisationspunkten werden von medialer und öffentlicher Aufmerksamkeit. Viele Menschen in der Schweiz erkundigen sich bei Zivilschutzbehörden ihrer Gemeinden, wo denn jetzt ihr Schutzplatz sei. Es gibt auch Leute mit eigenem Schutzraum im Keller, die sich womöglich erstmal in ihrem Leben fragen, was ist denn dieser Keller da unten? Gibt es da Notvorräte? Und international wird man eben auch auf die Schweiz aufmerksam. Sie haben das in Ihrem Intro erwähnt. Ich erhalte aufgrund meiner Studien zum Atombunker unzählige Anfragen von Medien aus aller Welt, auch von so amerikanischen YouTube-Dokumentaristen, die millionenfache Followerschaft haben. Und es herrscht so ein regelrechter Medienhype um dieses Thema. Und die Fragen sind dabei immer wieder sehr ähnlich. Wie kam es zu diesem außergewöhnlichen System? Stimmt es, dass die Schweiz so viele Bunker hat? Sind die Bunker funktionsfähig? Sind die Schweizer besonders sicherheitsbedürftig? Etwas weniger oft gestellt werden dann Fragen, die meines Erachtens eben auch dringlich wären? Sind diese Katakomben des Krieges eigentlich die richtige Antwort auf die heutige globale Situation?
Ist es die richtige Antwort?
Also es hat mich auch nochmals wie frisch herausgefordert, diese Situation. Mhm. Und ich glaube, also dann ist es klar, dass es einfach die erste, das ist der erste Schritt, den man macht. Man hat diese Strukturen, also benutzt man die. Mhm. Und es ist wie klar, das ist die einzige Möglichkeit oder die einzige Option, weil sie eben schon da sind. Aber diese Strukturen, die da sind, die im Kalten Krieg entstanden sind, die verunmöglichen unter anderem auch, dass man über Alternativen sich Gedanken macht.
Mhm.
Und das, da müssen wir wieder fragen, was ist die Alternative,
ja,
oder? Und ich sage nicht, ich weiß, wie man damit umgehen soll, aber ich glaube, wäre ein bisschen die Aufforderung, dass man sich mit der Geschichte dieser Räume auseinandersetzt, auch mit den Fragen der Macht und der Disziplinierung, die mit diesen Räumen verbunden sind, mit der Expertise und dem vermeintlichen Sicherheitsversprechen, die mit diesen Räumen verbunden sind. Und dass, wenn man sich dieser Geschichte bewusst ist, eine andere Debatte lancieren könnte.
Da eine ganze literarische Selbstreflexion, also sei das der britische Kinder- und Jugendbuchautor Tolkien, der in seinem Werk Der Hobbit den Untergrund als einen Ort der Behaglichkeit und Geborgenheit gezeichnet hat, oder eben der Schweizer Dürrenmatt, der den Bunker in seinem Werk Winterkrieg in Tibet zu einer radikalen Abrechnung mit dem Schweizer Selbstverständnis nutzt. Für ihn stehen eben Stollen und Bunker für ein toxisches von der Außenwelt abgeschnitten sein. Inwiefern wurde die soziale Ordnung und das gesellschaftliche Selbstverständnis der Schweiz in der Zeit nach 1945 am Bunker diskutiert und auch anhand dieser beiden Pole, abgeschnitten sein oder Ort der Behaglichkeit, Dürrenmatt oder Tolkien?
Sehr gute Frage. Also die Proponenten des Schutzraumbaus haben den Zivilschutzraum, so sagen wir mal, in den 50er Jahren zunächst mal als Reduit des Bürgers konturiert, mit dem dann die Bevölkerung so verwachsen sei, das sei wie selbstverständlich. Hier gibt es also diesen direkten Link auch zum Reduit und dieser Vorstellung der Widerstandskraft, der Abwehr des sich Abschottens. Auch das Igelbild wird mit dem Schutzraum gerne in Verbindung gebracht und Zivilschutzbehörden haben das auch propagiert, in Anschlag gebracht, zum Beispiel auf Ausbildungsfolien, die dann einen Igel zeigen und im Igel eingebaut ist dann ein Schutzraum. Und bezeichnend ist dann, dass die Stacheln des Igels, oder das Gesicht nach Westen zeigt und die Stacheln des Igels nach Osten. In den 60er Jahren wurde auch auf das Selbstverständnis der Schweiz als Insel rekurriert, also das die Schweiz als friedliche Insel, die steht mitten im Meer des Verderbens, des Todes. Im Kalten Krieg wurde dieses Inselbild dann auf den Schutzraum übertragen und auch gekoppelt mit dem Bild der Familie. Er galt explizit als Überlebensinsel der Familie. Die Familie wiederum wurde auch im Rahmen der geistigen Landesverteidigung so als demokratische Essenz, als Urzelle der Schweiz eigentlich interpretiert. Und im Bunker überlebte deshalb letztlich via die Familie als Urzelle der demokratischen Schweiz die Demokratie. Nach außen inszenierte man sich damit als abwehrend, widerstandsfähig. Nach innen wirkte der Schutzraum homogenisierend, Werte konservierend. Das zeigt sich nicht nur im Fokus mit Blick auf die Familie, sondern auch auf die Geschlechterordnung, die im Schutzraum eben performativ immer wieder hergestellt wird, so in einem bürgerlich-konservativen Sinne und auch in Bildern reproduziert wird. Und dann, weil Sie Tolkien angesprochen haben, dieses Behagliche des Unterirdischen, dieser Höhle, nebst dem Igel und auch der Insel wurde auch die Vorstellung des Schutzraums als Murmeltierhöhle bemüht, in die sich eben alle Mitglieder einer Gemeinschaft dann in choreografierter Form zurückziehen, wenn Gefahr aus der Luft droht. Und eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Selbstbildern, auch mit diesen sozialen Ordnungen rund um den Bunker, fand eigentlich erst ab den späten 1970er Jahren statt. Sie haben bereits Dürrenmatts Winterkrieg in Tibet erwähnt. Und auch andere Literaten haben sehr dystopische Romane entwickelt um 1980 und dabei das Sicherheitsversprechen der Bunker auch komplett auf den Kopf gestellt. Etwa Alex Gfeller in Das Komitee Swiss Fiction, der dann auch jegliche vermeintlich stabile Gesellschaftsordnungen wie pervertiert. Und bei Hermann Burger, und er ist sehr spannend, wiederum sehen wir eine Umkehr des Bunkers in einen heilenden Ort der Selbsterkenntnis. Und die Friedensbewegung hat letztlich auch dem Inselbild und dieser Vorstellung der Sicherheit im Bunker, die hat das komplett in Zweifel gezogen. Die haben dann auch von einer vernetzten Schweiz gesprochen, von einer Schweiz, die eben keine Grenzen, mit Grenzen nicht mehr geschützt werden kann im Kontext eines Atomschlags. Und für sie war der Bunker eigentlich so das Familiengrab, ein Disziplinierungselement auch für die Bevölkerung und ein totalisierendes unterirdisches Gefängnis, wo eigentlich Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung einfach überhaupt nicht möglich ist. Und das sollte eigentlich für sie gestärkt werden. Und all dies zeigt, dass wir eigentlich mit und durch den Bunker auch eine sehr spannende Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg schreiben können, die eben weit mehr ist als eine reine Technikgeschichte und eigentlich sehr tiefliegende Ordnungsmuster, Selbstbilder auch adressiert.
Was jetzt mehrfach schon aufgetaucht ist, ist diese dystopischen Assoziationen zum Bunker. Und jetzt machen wir vielleicht was Historikerinnen eher selten tun, und zwar über die Zukunft sprechen. Wir haben jetzt lang genug über den Untergrund als Raum von Angst und Krieg gesprochen, ein Ort, an dem man Schutz sucht. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt aber eben auch auf dem Untergrund als einer neuen Grenze für zukünftige Generationen. Sie sprechen in dem Zusammenhang von einem Vertical Turn, von dem Untergrund als der ultimativen Ressource des 21. Jahrhunderts. Was genau meinen Sie damit?
Ja, ich muss vielleicht vorausschicken, dass das nicht Terminologien sind, die ich selbst geprägt habe. Ich bin sehr fasziniert von Debatten und Studien, die etwa in der Geografie, in der Architektur, den Urban Studies auch gegenwärtig laufen. Dort ist eigentlich schon die Länge die Rede von einem Vertical oder auch Volumetric Turn. Was damit gemeint ist, Menschen, Güter, Technologien, Ströme, Blicke, Wahrnehmung bewegen sich eigentlich in unserer heutigen Welt nicht nur horizontal, sie sind immer stärker auch vertikal strukturiert. Stuart Eldon, ein Geograf, hat zum Beispiel betont, dass wir in einer vertikalen oder vielmehr volumetrischen Perspektive eben Territorien oder auch Entitäten wie Städte immer als komplexe, dynamische Räume mit multiplen Schichten verstehen müssen. Und der Architekt A.L. Weismann zum Beispiel hat dann das besonders anschaulich auch gezeigt in seinem Buch Hollow Land, wo er die besetzten Gebiete auf den Golanhöhen oder auch der Westbank angeschaut hat. Und diese Gebiete, beispielsweise auf der Westbank, können nach Weismann nur in ihrer sehr ausgeprägten Dreidimensionalität verstanden werden oder erfasst werden, mit Luftraum, mit Drohnen, Hügelspitzen, Zäunen, Gebäuden, Gelände, Tunnels und natürlich auch Grundgestein. Und auch Studien zu diesen vertikal stratifizierten Metropolen, gerade zum Beispiel Hongkong oder Singapur, die verweisen auf die multiplen Schichten einer Stadt und auch die Reziprozität von oben und unten. Also wir müssen den Raum von den Satelliten über die Hochhäuser und Hügelzüge, die Bergspitzen und Oberflächenstrukturen in Metropolen bis in die tiefsten Tiefen des Bodens und des Meeres auch als eine verflochtene, höchst interdependente Sphäre wahrnehmen. Und in der Essenz heißt das weg von den stabilen Oberflächen hin zu dreidimensionalen Mobilitäten. Und Sie haben jetzt auch noch von der Ressource des 21. Jahrhunderts gesprochen. Wenn davon die Rede ist, dann sind das eigentlich Versprechen, dann sind das Narrative heutiger Untergrundentwickler, Untergrundplaner, seien dies nun Stadtplaner, seien das Untergrundingenieure, seien das große Infrastrukturberatungskonzerne, seien das Stakeholder in Politik und Wissenschaft. Was verspricht der Untergrund nach diesen Akteuren? Er wird eigentlich zur umfassenden Ressource, womöglich gar zur letzten Frontier auch unseres Planeten. Er soll also unsere Zukunft nicht nur dank mineralischer Rohstoffe, dank Wasser und Energie sichern. Er soll auch Raum sein für die Tiefenspeicherung von Abfall, Raum für neue Transport- und Logistikprojekte. Zudem kann er genutzt werden für Forschungsinfrastrukturen, für Arbeits- und Freizeiträume, auch für neue Sicherheits- oder Datenräume. Und aus Platzmangel sollen dann die Städte eben immer weiter nicht nur in die Höhe, sondern ganz planmäßig in die Tiefe wachsen. Es geht, und das finde ich spannend, also diese Rede dann auch von der vermeintlich nachhaltigen, resilienten Stadt, die da geformt wird. Der Gang in die Tiefe wird also auch immer dann gekoppelt an die Überbevölkerung, die rapide Urbanisierung, den Klimawandel auch, wo dann eben all das eigentlich oberirdische Phänomene sind, die Probleme schaffen, und wir gehen dann in die Tiefe und lösen diese Probleme.
Das klingt natürlich jetzt sehr euphorisch, mit Blick auf diese Untergrundeuphorie. Welche Rolle spielt die Geschichtswissenschaft und der Blick in die Vergangenheit? Also Sie haben ja gerade auch gesagt, dass Sie in dieser vertikalen Perspektive sehr beeinflusst sind von Stadtentwicklerinnen und Architektinnen. Wie ist das andersrum? Was kann die Geschichtswissenschaft da mitbringen?
Also zum einen ist es sehr wichtig, dass wir als HistorikerInnen diesen Hype, diese Euphorie und diese Potenziale, die man uns da verkauft auch, das muss man ganz klar sagen, oder? Das ist eine Maschinerie, die da Werbung macht, dass wir diese Potenziale des Untergrunds eben historisch einordnen, zunächst mal. Und hier zeigt sich zum Beispiel, dass die Obsession, und das ist wirklich heute eine Obsession, mit dem Untergrund keineswegs ein Phänomen ist, das sich nur auf das aktuelle Zeitalter dieser Megacities, der auch Nachhaltigkeitsdebatte, der zunehmend auch 3D-Durchdringung des Subterranen, also es gibt sehr viele Projekte, die eben eine Digitalisierung eigentlich, also 3D-Digitalisierung des Untergrunds, Kartierung auch anstreben. Da gibt es jetzt auch Fortschritte oder gibt es einen Aktionsplan sogar des Bundesrates in der Schweiz, um den geologischen Untergrund 3D zu kartieren, damit man dann möglichst diesen effizient verwerten und nutzen kann. Also nicht nur für dieses Zeitalter heute ist eigentlich diese Obsession auszumachen. Es gibt auch eine überaus starke Faszination mit der subterranen Sphäre schon im ausgehenden 19. Jahrhundert. Also im Zeitalter eigentlich der Hochindustrialisierung, des forcierten auch technischen Fortschritts, in welchem der Untergrund von immer mehr Schächten und Stollen durchbohrt wurde. In einer historischen Perspektive zeigt sich auch, dass die heutige Zuschreibung und diese Deutung des Untergrunds als eine ja, nachhaltige Ressource bereits in den 1970er Jahren eigentlich erstmals an Kontur gewann, als das ökologische Denken, die Einsicht auch in die Wachstumsgrenzen des Planeten Erde und die Endlichkeit eigentlich der natürlichen Ressourcen in einer größeren Öffentlichkeit auch ankamen. Also hier Club of Rome ist irgendwie so ein Stichwort, Limits of Growth. Und die heutigen PionierInnen dieser sogenannten auch Underground Frontier, und die nennen das selbst Frontier, die bedienen sich denn auch sehr ähnlicher Narrative wie schon die Pioniere der 1970er Jahre, die davon ausgingen, dass die Expansion in den Untergrund dem Verkehrskollaps, der Umweltverschmutzung, dem demografischen Druck dann eigentlich entgegenwirken kann. Und ich glaube, hier kann die Geschichte eben sehr viel leisten, indem dass sie auch diese Traditionslinien, diese Narrativen, wie man das eigentlich benutzt hat, wie man das wieder aufnimmt, aufzeigen kann. Die Geschichtswissenschaft kann auch zeigen, dass für koloniale und imperiale Projekte nicht nur die horizontale Expansion, sondern auch die Expansion in der Vertikale ein Stimulans gebildet hat. Auch heute wird dann in einer gleichsam neokolonialen Geste behauptet, wir hätten es mit einer Frontier zu tun und die es eben zu erforschen, zu erobern gelte. Der Untergrund wird in solchen Narrativen auch als eine quasi so Terra Nullius dargestellt, das ist so ein Leerraum, obwohl dem gar nicht so ist. Man kann auch hier begriffsgeschichtlich wiederum in die 70er Jahre zurückgehen, in die 1970er Jahre, wo eben der Frontierbegriff erstmals von Ingenieuren verwendet wurde. Und was auch wichtig ist aus einer historischen Perspektive, wir sollten uns, und da bin ich selbst auch in diese Falle zunächst getappt, das muss ich ganz ehrlich sagen, wir sollten uns nicht anstecken lassen. Wir sollten kritische Fragen stellen, gerade auch aus der Warte dieser historischen Aneignung des Untergrunds seit dem 19. Jahrhundert. Auch ich muss kritischer sein, ich muss genauer hinschauen, ich muss genauer quasi mit einer historischen Linse dieses vermeintliche Eldorado-Denken, diese Goldgräberstimmung gewissermaßen anschauen und all das auch ein bisschen an die Oberfläche spülen, um jetzt auch metaphorisch mit dem Untergrund zu arbeiten, wo eben viel Problematisches, viele ungelöste Fragen, auch blinde Flecken in der Wahrnehmung in den Hintergrund rücken. Und da gibt es Fragen zum Beispiel wie nach der Teilhabe der Allgemeinheit am Untergrund, weil sehr oft sind das eigentlich so privatwirtschaftliche Aneignungen des Untergrunds. Das Bauen im Untergrund vollzieht sich in Großprojekten, die hohe Kapitalinvestitionen eigentlich benötigen und auch auf einen Return of Investment natürlich aus sind. Und das versperrt eigentlich den Blick auch auf eine Zukunft, wo man sagen kann, ja, wir sollten das Subterrane effektiv dem öffentlichen Interesse auch zuführen. Und auch Fragen der sozialen Ungleichheit, der sozialen Stratifikation, die mit Untergrundprojekten schon immer verbunden waren, werden kaum in den Blick genommen, wenn man so glorifizierende Diskurse des Untergrunds als Frontier oder nachhaltige Ressource eigentlich so porträtiert. Wer arbeitet und baut denn eigentlich den Untergrund aus? Wer profitiert effektiv davon? Für wen wird er ausgebaut und ausgenutzt? Wird eigentlich da soziale Stratifikation nicht noch stärker reproduziert? Wie können wir den Stimmen von betroffenen Menschen ihren Interessen Gehör verschaffen? Und dann, und das ist vielleicht fast die wichtigste Frage meines Erachtens heute, diese Nachhaltigkeitsfrage. Ist das denn wirklich nachhaltig? Diese Vorstellung der Nachhaltigkeit ist meines Erachtens höchst problematisch, denn Ausweichen nach unten heißt ja nicht, dass wir zugleich unsere Konsumtion, unsere Produktion drosseln. Auch zum Beispiel dieses Cargo Souterrain-Projekt, dieses Logistikprojekt in der Schweiz.
Bloß für die Zuhörerin, Cargo Souterrain, die Idee dieser Aktiengesellschaft ist es, den Waren- und Güterverkehr der Schweiz bis 2045 in den Untergrund zu verlegen oder einen sehr, sehr entscheidenden Teil dieses Waren- und Güterverkehrs. Und dazu sind sehr, sehr große Untergrundstrecken geplant. Wenn ich mich nicht ganz täusche, über 500 Kilometer Netz an Untergrundverkehr sein, das da entstehen soll.
Genau. Und wenn man jetzt dieses Projekt anschaut, also auf der Homepage beispielsweise, ist alles grün oder oberirdisch und wir haben eigentlich hier dann eine wunderbare Ökobilanz, weil das wird dann alles via unbemannten Transportschienen und so weiter und kleinen Transport wird das transportiert. Bei den Hubs wird das dann ausgespuckt gewissermaßen und dann wird das mit Fahrrädern oder dann auch mit anderen ökologisch kompatiblen Transportmitteln wird das verteilt.
Klingt gut.
Klingt sehr gut, aber dass man zum Beispiel an den Hubs zwingend den Verkehr verdichten wird oder auch, dass diese vermeintlich so wunderbar nachhaltigen Verkehrsmittel über Grund, wie eben Fahrradkuriere oder so, auch Probleme nach sich ziehen, etwa prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter von diesen Gigworkern. Und vor allem, dass man eben nicht damit eigentlich sagt, Leute, kauft weniger und produziert weniger, sondern dass man das eigentlich einfach dann in den Untergrund verlegt, was man oberirdisch eh schon massiv verstärkt. Das wird eigentlich nicht reflektiert. Also die Frontiermetapher blendet recht gekonnt aus, dass es um immer mehr kapitalistische Expansion geht. Und sie verstellt den Blick darauf, dass der Untergrund, und das ist auch wichtig, dass er schon massiv verstellt, durchbohrt, überlastet ist. Es ist eben keine Terra Nullius, der Untergrund. Und wir sollten eigentlich eine Debatte lancieren, wie der Untergrund als Umwelt geschützt werden sollte. Aber welche Lobby hat denn der Untergrund als ökologisches, mit seinen ökologischen Kreisläufen? Da gibt es eigentlich niemand, der dafür einsteht, oder? Das sind privatwirtschaftliche Akteure, die das pushen. Städte, die auch hier eigentlich eben keinen Platz haben, die müssen wachsen, die müssen prosperieren. Und ganz viele Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, ganz viele Flecken, die da auch nicht ausgeleuchtet werden, die müssten wir noch adressieren. Da muss man schon 2-, 3-mal, 4-mal nachdenken und genauer hinschauen.
Und das ja eigentlich, obwohl Sie ja auch schon erwähnt haben, dass diese Euphorie jetzt eigentlich auch nichts Neues ist, sondern offenbar ja schon recht lange existiert. Also Sie hatten diesen Beginn dieser Euphorie bis zum 19. Jahrhundert angesprochen. Damals, Jules Verne schrieb seine Reise bis zum Mittelpunkt der Erde, U-Bahnen wurden gebaut und der Bergbau nahm sehr stark zu. Was ist jetzt an dem heutigen Untergrundhype des 21. Jahrhunderts anders als beispielsweise im Vergleich zu dem im 19. Jahrhundert?
Der Untergrund im 19. Jahrhundert wurde eigentlich primär als Lokus schon von der Expansion dieser Städte, Infrastrukturen der industrialisierten Stadt angesehen, auch als Ort der industriellen Rohstoffextraktion, wo eben mineralische Ressourcen etwa lokalisiert sind, wo die extrahiert werden können. Er wurde damals vor allem als technisches, künstliches Terrain umschrieben. Und im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde der Untergrund auch konnotiert weiterhin, und das ist eine große Differenz zu heute, mit Metaphern und Mythen aus Religion. und auch dem Mythos, also der Untergrund wurde immer noch als das Bedrohliche, als das Unheimliche, als Ort, wo eben Subversion und Umsturz auch möglich ist. Das hat sich auch dann in literarischen Verarbeitungen gezeigt. Und heute, denke ich, ist der Untergrund anders strukturiert. Der Untergrund verspricht als Ganzes eine nachhaltige Ressource zu sein und nicht etwa eben eine Lokalität, wo Ressourcen sich befinden. Und zwar eine nachhaltige Ressource, um die Probleme oberhalb wirklich in den Griff zu kriegen. Nachhaltigkeit, Resilienz, das sind die Buzzworte heute, wenn es um das Subterrane geht. Der Untergrund ist aber eben auch nicht nur ein Raum, wo Infrastrukturen versteckt sind oder wo man was extrahiert, sondern er ist ein Raum zum Forschen, zum Arbeiten, zum Leben. Er bietet Sicherheit, er bietet Energie, er ist Speicher- und Abfallort. Und weiterhin natürlich auch ein Lokus der Extraktion von Rohstoffen, also Lithium ist das quasi das neue, das ist die neue Kohle. Auch Wasser aber ist unschätzbar heute. Expansion und Wachstum nach unten ist nötig, weil es oberhalb nicht mehr geht. Und das ist nicht das, was im 19. Jahrhundert eigentlich als Narrativ vorherrschend war. Und mich dünkt, dass dabei eigentlich die lange Zeit mit dem Untergrund verknüpften Metaphern des Unheimlichen, des Dunklen, des Bedrohlichen zunehmend in den Hintergrund rücken oder fast schon nicht mehr präsent sind. Und im 19. Jahrhundert war es eigentlich so eine Kombination zwischen diesen bedrohlichen Metaphern und der technizistischen Sphäre. Und heute ist eigentlich auch so ober- und unterirdische Imagination, das ist fast, das vermischt sich, das ist so eine Melange. Also das wechselt schon fast. Eben deshalb habe ich auch mal so den Titel für einen Text geprägt, Unten ist das Neue oben. Also es ist so, ja, es ist eine Verschiebung eigentlich.
Ist unten das Neue oben oder inwiefern sind Heilsversprechen und Euphorie angebracht? Inwiefern müssen die auch von Geschichtswissenschaft gestört werden? Bevor Sie zur historischen Dimension des Untergrunds gearbeitet haben, haben Sie zur Pandemiebekämpfung gearbeitet. Also noch zwei, letztlich zwei Debatten, die sich irgendwie vermischen. Mhm. Ihre Dissertation ist dazu einige Jahre vor Covid und vor der Pandemie erschienen. Jetzt, Sie scheinen offenbar ein sehr gutes Gespür dafür zu haben, welche Themen bald aktuell werden. Worin besteht die Verbindung zwischen diesen beiden, Ihren beiden Themen, zwischen ja, Bunkern und Bazillen?
Das ist eine tolle Frage und die muss man natürlich meiner Psychologin stellen. Nein, im Ernst. Also vielleicht noch zur Präzisierung. Also meine Diss ist 2009 erschienen zur Geschichte der Bakteriologie, der medizinischen Bakteriologie in Deutschland, so zwischen 1890 und 1933. Und damals diskutierte man die Frage, kommt jetzt die nächste große Pandemie? Weil damals die Schweine- und Vogelgrippe eben Angst und Schrecken verbreitete, auch wenn sie quasi nicht dann sich Bahn brach, in Europa zumindest nicht. Aber das ist jetzt eigentlich nicht eine Antwort auf Ihre Frage natürlich zu, was haben die beiden gemeinsam? Aber das wollte ich einfach noch vorausschicken. Aber vielleicht zu dieser Frage, Bunker und Bazillen. Also beide Themen haben mit existenziellen Fragen zu tun und diese scheinen mich seit jeher umzutreiben. Beide haben mit der Frage nach Tod und Leben zu tun, mit potenziell die gesamte Menschheit bedrohenden, unsichtbaren Agenten, Agentien und eben auch mit dem potenziellen Schutz oder mit Gegenmaßnahmen. Beide Themen sind verlinkt auch mit Kriegskonstellationen, sei dies nun mit dem Ersten Weltkrieg bei meinem Bakterienbuch, auch so metaphorische diese metaphorische Überlagerung eigentlich der Bakteriologie durch den Kriegskontext und auch die Kriegskultur des wilhelminischen Deutschland, sei dies der Kalte Krieg, jetzt bei dem Bunkerbuch. Und beide haben natürlich mit gesamtgesellschaftlichen Ängsten zu tun und ihrer Beherrschung, mit Wissen, mit Expertise, mit der Frage nach dem Umgang von Gesellschaften mit existenziellen Herausforderungen. Und beide haben ihren Imprint, also so ihre weitflächige Auswirkung auf die Kultur und auf die Politik. An beiden lassen sich weit mehr Dinge zeigen als der eigentlich profane Gegenstand. Also so ein Bakterium ist etwas wahnsinnig Simples eigentlich. Und ein Bunker auch, auf den ersten Blick. Und ich glaube, Bunker und Bakterien haben sich beide auf unterschiedliche Art ganz tief in unser Bewusstsein, in das Bewusstsein der Menschen eingeschrieben und zugleich sind sie eben sehr, sehr variabel, sie sind sehr dynamisch, sie wandeln sich kontinuierlich. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was mich an historischen Gegenständen interessiert. Und dass deshalb die Psychologin, also darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein, aber beide Themen haben immer mit, also Themen haben immer mit persönlichen Interessen zu tun, ganz klar. Aber letztlich, und diese Frage habe ich mir vorher so nicht ganz genau gestellt, aber ich habe mich auch schon gefragt, weshalb meine Themen dann immer von der Aktualität eingeholt werden. Das ist ein bisschen spooky. Und zum Teil ist das sicher eben auch Zufall. Aber, und das habe ich mir vielleicht bis jetzt noch nicht so eingestanden, dann habe ich vielleicht doch irgendwo ein Sensorium.
Mit Blick jetzt auf diese aktuellen kollektiven Ängste und die wissenschaftliche Expertise, worin bestehen in Ihren Augen die Herausforderungen für heutige Historikerinnen in genau dieser Zeit?
Ich würde das vielleicht, also diese Ängste haben mit Bedrohungen zu tun und mit akkumulierten Krisen gewissermaßen heute. Und meines Erachtens ist es ja, das kann man generell sagen, die Aufgabe der Historikerin ist es, einzuordnen, zu differenzieren, zu deuten, ein Orientierungswissen eigentlich zuhanden der Öffentlichkeit bereitzustellen. Das wäre so das Idealding, in dem wir eben in die Vergangenheit blicken. Und dabei sollten wir möglichst versuchen, uns nicht von diesem Karussell der Aktualität zu stark zu beeinflussen, da nicht aufzusteigen oder nicht zu schnell mitzudrehen. Und das finde ich eben schwierig eigentlich heute.
Sich von der Euphorie nicht anstecken zu lassen.
Sowohl von der Euphorie als auch von der Angst, oder? Also wenn es um diese Ängste und Bedrohungen geht, wir dürfen uns auch nicht ohnmächtig oder paralysieren lassen angesichts der gegenwärtigen Akkumulation dieser Bedrohungen. Und ganz schwierig finde ich subjektiv im Moment natürlich auch, dass wir eigentlich, wenn wir zurückblicken auf die letzten paar Jahre, dann markiert eigentlich 2022 so das Annus Horribilis mit dem Ukraine-Krieg, also das Jahr, das vor allem für Europa eigentlich diese Zeitenwende zu markieren scheint, aber schon 2019 und dann natürlich das Pandemiejahr 2020 und auch 2021 eigentlich, da schien es eigentlich auch schon in die Richtung eines sich immer mehr verdüsternden Erwartungshorizonts zu gehen. Also wir sind eigentlich in so einem Zug ins Tiefe und ins Dunkle. Scheinbar. Aber so, wenn wir auf das ein wenig historisch blicken und uns mal überlegen, ja, ist es wirklich so einmalig, was jetzt geschieht, sollten wir das alles als Zeitenwende, als Zäsur, als Bruch empfinden, dann schaue ich oft auf die 80er Jahre. Dann sehen wir, dass auch damals schon eigentlich gesamtgesellschaftlich starke Ängste, starke Verunsicherungen vorherrschten, dass sich mehrere Krisen überlagerten, dass gerade viele junge Menschen auch erfasst wurden von diesem Gefühl des sich schließenden Zukunftshorizonts. Auch da waren die Erwartungshorizonte eben verdüstert, dieser No Future als Topos der Kultur, aber auch eben einer Gefühlslage ganz breit, gesamtgesellschaftlich. Der Historiker Frank Bies hat in einem Interview mit der Zeit auch postuliert, dass es eigentlich ein Zurück gibt zu den 80er Jahren, was den Blick auf die Zukunft angeht und auch die Angst, die damit sich verbindet. Wenn also Menschen heute darüber nachdenken, die Großstädte zu verlassen, aus Berlin auszuweichen und quasi dann irgendwo Unterschlupf zu suchen, weil sie Angst haben vor einem Atomschlag, dann wäre das für die Zeitgenossen der 80er Jahre durchaus nachvollziehbar gewesen. Also da haben wir schon, es gibt gewisse Ähnlichkeiten.
Letztlich ja dann aber auch eine Möglichkeit, ja, des intergenerationalen Dialogs, oder?
Absolut. Ich glaube schon, dass es da auch eben solche Konjunkturen gibt und man durchaus in die Geschichte blicken kann und da vielleicht diesen Dialog starten kann. Ich glaube, es braucht auch ganz viel Mut, dass wir jetzt angesichts dieser hypertrophen Verwendung von Zeitenwende und dass wir auch versuchen, nicht alles sofort zu deuten und nicht dem schnellen Impuls nachgehen, immer nach Brüchen, nach Zäsuren, nach quasi... Oder eben auch Kontinuitäten zu suchen. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Oder ich habe schon wieder irgendwie so eine Linie hergestellt zu den 80er Jahren. Und da, oder vielleicht eben, dass es doch nicht so einmalig ist. Weil es braucht simpel und einfach immer Zeit, um Einordnungen vorzunehmen. Es braucht Vorsicht, um auch mal Ruhe zu bewahren, sich stille zu halten und nur zu beobachten, ohne zu sprechen. Und auch das müssen HistorikerInnen tun und nur dann sprechen, wenn man sicher ist, dass man was Gehaltvolles und Substanzielles zu sagen hat.
Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen für dieses sehr substanzielle Gespräch zu bedanken. Danke, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.